10 Gründe, warum Gott will, dass du reich bist. Mal gucken, wie euer Level bisher ist an der Stelle. Lasst uns doch mal bekennen, Gott will, dass ich reich bin. Mal gucken, wer mitmacht. Gott will, dass ich reich bin. Gott will, dass ich reich bin. Okay, gut. Die anderen überzeugen wir innerhalb der nächsten Dreiviertelstunde. Mal gucken. Ja. 10 Gründe, warum Gott will, dass du reich bist. Bevor wir in die 10 Gründe eintauchen, habe ich ein paar Vorbemerkungen. Zum einen finden wir, dass es wichtig ist, in der Gemeinde über alle Lebensbereiche zu sprechen und sich nicht zu schämen und keine Themen zu tabuisieren. Also wir reden in dieser Gemeinde über Sex, Erfolg, Geld und über viele, viele andere Themen. Gebet, Dankbarkeit und so weiter. Aber wir haben keine Angst davor, die Dinge beim Namen zu nennen, die die Bibel beim Namen nennt. Ich finde das gut. Du bist aufgewachsen, du hast eine Prägung, eine Familie, du lebst in einer Gesellschaft und die alle miteinander, das Umfeld, in dem wir sind, haben uns geprägt, haben unsere Gedanken geprägt. Für mich und für dich ist es lebenswichtig zu wissen, was ist Gottes Meinung zu einer Angelegenheit? Wie denkt Gott darüber und was hat die Bibel dazu zu sagen und dein Leben danach auszurichten? Angst ist hier kein guter Ratgeber, wie auch an anderen Punkten. Dass Leute denken, ich will jetzt ihr Geld, wenn ich das thematisiere, das passiert immer. Das ist, das gehört zum Job. Und wenn du beim Arzt sagst, der graue Star ist durch Gebet weg, bist du ein Spinner. Und wenn du dann über das Geld redest, das Gott gemacht hat, dass es dir gut geht, dann erlebst du alle möglichen Unterstellungen. Wo denn das Geld für deine neue, weiß ich nicht, Küche, Auto, schnurzegal, hergekommen ist. Es gibt die irrsten Dinge. Wir wissen wohl, es gibt auch im Leib Christi Missbrauch und schlechte Sachen. Es gibt üble Dinge in Ehen und Familien. Schaffen wir deshalb Ehe und Familie ab? Hast du deinen Mann in die Wüste geschickt, als du gehört hast, wie schlecht der Ehemann deiner Freundin sie behandelt hat? Alle Männer sind Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen vom Herrn gesegnete Wesen und haben eine Berufung, müsste dahinter kommen. Ja, nein, das machen wir nicht. In der Kirche müssen wir über diese Dinge reden. Wie sollen Menschen erfahren, wie Gott darüber denkt, wenn wir schweigen? Mein Predigttitel ist provokant und das ist auch ganz bewusst so gemacht. Mein Wunsch und mein Ziel war, dich zu provozieren, dir auf den Fuß zu treten, dich zu ärgern, weil was passiert, wenn wir uns ärgern? Wenn du gläubig bist und du merkst, es gibt Dinge, über die du dich ärgerst, ist das ein fantastischer Indikator dafür, dass da Baustellen sind, an denen Gott in deinem Leben arbeiten will. Bei mir ist das so. Und ich ärgere mich manchmal auch über Sachen. Und ohne den Herrn, soll ich das jetzt sagen? Nein, egal, ich sag's mal nicht. Würde ich auch mit Worten umgehen, aber nicht nett. Grundsätzlich nicht nett, sondern anders. So, Provokationen machen mit uns, provokare für die Lateiner unter uns, hervorrufen, rufen. Ich kann etwas erkennbar machen, was die ganze Zeit schon da war. Vielleicht so was religiös Verbrämtes, so was Verbogenes. Ich sag jetzt aber nicht, dass Gott will, dass ich reich bin, weil ich will ja nicht so sein wie die. Oder die, zum Beispiel, könnte ein Gedanke sein, der sich regt. Religiöse Infiltrierungen, habe ich mir aufgeschrieben, könnten an die Oberfläche poppen während der Predigt. Und zum anderen könntest du dir anderer negativer Gefühle bewusst werden, wie zum Beispiel Neid, Zorn oder Angst. Und das sind alles Sachen, die findet Gott nicht gut. Gott will, dass du mit deiner Angst, mit dem Zorn oder auch mit Neid umgehst. 1 der 10 Gebote ist ja der Klassiker gegen Neid. Und beim Geld kommt das eben manchmal hoch. Und wenn du eine Herausforderung hast in den Finanzen, dann ist es menschlich, dass man einfach mal denkt, das finde ich jetzt total doof, dass die Elfriede das hat, aber ich nicht. So. Aber da bleibst du nicht stehen, wenn du den Herrn liebst. Amen. Amen. Gut, die anderen 80, die lernen das dann auch noch irgendwann. Die Bibel sagt viel zum Thema Geld, zum Thema Reichtum und wir können und sollen das nicht ängstlich ignorieren oder drumherum schleichen. Weil wem hilft das? Ich hatte eine tolle Lehrerin in der Oberstufe in Sozialkunde, das war meine Stammkursleiterin und die hat uns einen Satz beigebracht, wenn wir politische Entwicklungen betrachten sollten oder auch nochmal einen Blick in die Geschichte geworfen haben, cui bono, wem nützt das? Fragt euch immer, wem nützt das? Manchmal, wenn wir vernebelt sind, wenn wir nicht mehr nüchtern oder klar denken können über eine bestimmte Situation, die uns aufregt, die uns auffüllt, dann fragt doch mal ganz nüchtern, wem nützt das, was hier passiert? Wer könnte der Urheber dessen sein, was hier gerade abläuft? Ist das von Gott oder ist es von der anderen Seite? Und ganz oft hilft dir diese Frage dabei. Noch eine grundlegende Anmerkung. Geld ist nicht böse. Ich sag's der anderen Seite extra auch nochmal. Geld ist nicht böse. Sehr gut. Geld an sich ist neutral. Wenn dir jemand zum Geburtstag, zu einem Jubiläum, zu Weihnachten eine Karte schenkt und da ist Geld drin, dann machst du wahrscheinlich nicht Folgendes. Wie konntest du mir das antun? Geld zu schenken. Wie widerlich, du kannst mich wohl nicht leiden. Was hast du gegen mich? Schon mal gemacht? Lieber Livestream, bitte vergib mir, wenn ich dir gerade ins Ohr geschrien habe. Aber du bist jetzt wahrscheinlich wieder wach. Ich meine, wie schräg und wie bekloppt religiöse Haltungen sind, erkennt man manchmal, wenn man einfach nur die Logik einschaltet und den gesunden Menschenverstand, richtig? Okay. Die Bibel sagt in Sprüche 10, Vers 16, der Gerechte, also du, gebraucht seinen Erwerb zum Leben, der Gottlose sein Einkommen zur Sünde. Unser Pastor sagt gerne den Spruch, du kannst mit dem gleichen Geld ein Waisenhaus unterstützen oder einen Killer engagieren. Was weiß ich, 10.000, 20.000 Euro, weiß nicht, was ein Auftragsmord kostet, habe ich noch keine Erfahrung mit und werde ich auch nicht haben. Waisenhäuser, da brauchst du immer Geld, das hört nie auf, da gibt es laufende Kosten. Du kannst Geld für das eine oder das andere verwenden. Geld zu besitzen, Grundbemerkung Nummer 2, ist keine Sünde. Wenn dein Portemonnaie nicht grottenleer ist und du auf dem Konto was hast, du noch was angelegt hast, brauchst du dich nicht schämen. Es ist kein Fehler, Geld zu besitzen. Es ist nicht verwerflich oder unmoralisch. Die Grundannahme, und die gibt es, und wir alle haben zumindest schon Gedanken gehabt, die dieser Grundannahme Ehre geschuldet haben. Die Grundannahme, jeder Mensch, der wirtschaftlich erfolgreich und wohlhabend ist, ist das bestimmt auf Kosten anderer geworden, ist was? Falsch. Es ist ein pauschales Vorurteil. Natürlich gibt es Menschen, bei denen das der Fall ist. Aber nicht alle Reichen sind böse. Mose war nicht böse, Abraham war nicht böse, Jesus war nicht böse. Zachäus war erst böse, wurde dann nett, durfte aber die Hälfte von seinem Ersparten behalten. So, guck dir die Bibel an und da findest du viele, viele Vorbilder und von denen sagt die Schrift an mancherlei Stelle, sie waren sehr reich und sie wurden noch reicher. Geld ist was? Ein fantastischer Diener, aber ein schlimmer Herrscher. Die Bibel warnt uns sehr, sehr ernst im Zusammenhang mit Geld, aber nicht vor dem Geld an sich, sondern wovor warnt sie uns? Vor der Liebe zum Geld, vor der Habgier, die Götzendienst ist. Und Habgier, wenn du das Neue Testament liest, du findest das ganz oft sogar neben den sexuellen Sünden. Also richtig, das ist eine Liga, in der die mitspielen, diese Sünden. Die Liebe zum Geld. 1. Timotheus 6, Vers 10 sagt das die Schrift. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viele Schmerzen verursacht. Das kann passieren. Dass es Christen gibt, Geschwister, die heute neben dir im Gottesdienst sitzen und morgen auf der Jagd nach dem großen Geld den Herrn vergessen. Ihren Platz in der Gemeinde vergessen, ihre Freunde vergessen. Und alles, was zählt und alles, was ihr Leben diktiert, ist die Frage, wie kriege ich den meisten Profit? Das ist nicht, was Gott will. Das ist übel. Und warum geben wir oder will Gott, dass wir geben? Damit wir im Training bleiben. Im Training an nichts festzuhalten, an den Dingen, die nicht wirklich das Fundament unseres Lebens sein können. Weil genauso wie Geld oder andere Sachen grundsätzlich neutral oder auch gut sind, wenn wir unsere Herzen dran hängen, wenn diese Sachen unser Denken und unser Verhalten bestimmen, leben wir in Sünde. Zum Beispiel ist ein Ehepartner gut. Also für Ehefrauen gilt das auf jeden Fall, weil die Bibel sagt, Wer eine Frau gefunden hat, hat etwas Gutes gefunden und Wohlgefallen erlangt von Gott oder so ähnlich. Gilt umgekehrt auch. Ja, ich spreche heute mal den Stab für die Männer, ist gar nicht so auf meinem Skript, aber die sind auch vom Herrn und es ist was Gutes, wenn du einen tollen Ehemann gefunden hast. Amen. Aber wenn ich so lebe, dass der Ehepartner, ich sag jetzt mal, mein Gott ist, dann lebst du in Sünde. Es ist nicht in Ordnung, den Thron in deinem Herzen irgendjemand anderem zu geben, außer Gott selbst. Hast du den tollsten Mann, die tollste Frau, kannst sie auf den Schemel daneben setzen, aber auf den Thron deines Herzens gehört Gott selbst und er alleine. Auch deine Kinder gehören da nicht drauf. Kinder sind was Tolles. Kinder zu kriegen ist fantastisch. Kinder großzuziehen, sie zu erleben, das Vorrecht zu haben, das Leben eines Menschen oder mehrerer Menschen so zu prägen, das ist genial. Das ist, also die meisten Menschen sehnen sich danach. Das bringt Erfüllung und Glück. Aber wenn dein Kind diktiert, was du tust, dann sitzt dein Kind auf deinem Herzensthron. Wenn das Kind keinen Bock auf Gottesdienst hat und du bleibst zu Hause, dann ist das Sünde für mich. Ja, das ist nicht in Ordnung, weil Gott sagt, hey, da solltest du sein. Klar, wenn dein Kind Fieber und eine Ohrenentzündung hat, ist das was anderes. Aber ich verstehe, was ich sagen will. Wenn irgendetwas oder irgendjemand anderer mir diktiert, wie ich lebe, wie meine Entscheidungen zu treffen sind und wie ich meine Prioritäten setze, ist das Sünde. Und für Geld gilt das natürlich genauso. Wir haben sogar ein Beispiel, habe ich mir noch aufgeschrieben. Es gab jemanden, der hat seine Kinder mehr geehrt als Gott und der war von Beruf sogar Pastor oder Priester. Das war der Eli, die Geschichte kennt ihr vielleicht. Und in 1. Samuel 2 sagt Gott, richtet er ein ganz ernstes Wort an ihn. Er sagt, warum tretet ihr meine Schlachtopfer und Speisopfer, die ich für meine Wohnung angeordnet habe, mit Füßen? Der Eli hatte 2 Söhne, die haben in Unzucht gelebt und die haben Geld unterschlagen oder Sachen unterschlagen von den Opfern, die für Gott bestimmt waren. Die haben sie selber gefressen, auf gut Deutsch. Die haben genau das Böse gemacht, wo viele so ängstlich drauf gucken. Und der Eli, ihr Vater, er hat nichts dagegen unternommen. Und Gott sagt zu ihm, du ehrst deine Söhne mehr als mich. Und die Geschichte ist für alle drei nicht gut ausgegangen. Du ehrst deine Söhne mehr als mich. Gibt es jemanden, den du mehr ehrst als Gott? Dann ist das Sünde. Viele Christen sind von dem sogenannten Armutsgeist beeinflusst. Das ist jetzt heute gar nicht mein Thema. Aber das ist ein Denken, das zum Beispiel sagt, wenn jemand mehr hat oder etwas bekommt, bedeutet das, ich habe weniger. Wenn jetzt irgendwo einer einen Segen bekommt, wirtschaftlicher Art, macht das in mir eine Beklemmung, dann das wäre so ein Armutsgeistdenken und ich habe das Gefühl, jetzt habe ich ja weniger. Ich verrate dir ein Geheimnis, Gottes Ressourcen sind noch lange nicht erschöpft. Der anderen Seite verrate ich das größere Geheimnis, sie werden es nie sein. Sie werden nie erschöpft sein. Gott ist der, wie heißt es in dem Psalm, ihm gehört das Vieh auf 1000 Bergen, die Straßen im Himmel sind mit Gold gepflastert. Da gibt es diesen Witz, wo Petrus den Typ trifft mit dem Koffer, der so schwer hinter sich herzieht. Und der sagt, ey, was hast denn du da drin? Was schleppst du dich so ab? Und er sagt, stell dir vor, ich habe Gold gefunden, ich habe hier Gold eingesammelt. Und der Petrus guckt dann, macht den Koffer auf und sagt, das ist ja wohl das Allerhöchste. Warum sammelst du Asphalt oder Pflastersteine? Ja? Also das liegt hier rum. Also das ist offensichtlich nicht das Problem. Gestern haben wir die neue Zeitschrift von den Copelands gelesen. Als Familie haben sie uns laut vorgelesen. Und die Gloria schrieb in dem Artikel, du gehörst zur reichsten Familie auf der Erde. Dein Vater ist ein reicher Mann. Dein Vater im Himmel hat unerschöpfliche Ressourcen. Und dieses Bewusstsein macht dich ganz schön frei von vielen komischen Gedanken. Die Bibel sagt in Sprüche 4,23, mehr als alles andere behüte dein Portemonnaie. Mehr als alles andere behüte dein Smartphone. Mehr als alles andere behüte deine Kinder. Mehr als alles andere behüte dein neues Auto, auf das die erste Schramme möglichst lange auf sich warten lässt. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Armut und Mammon sind geistliche Einflüsse, die sich gern an unsere inneren Wunden kleben und unsere Ängste für ihre Zwecke benutzen wollen. Ich habe gute Nachricht für dich. Gott will dich heil machen von beiden Bestrebungen. Vor der Geldgier und vor der Angst vor Armut. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da hatte ich richtig Angst vor Armut. Und es gab äußere Umstände, die menschlich gesehen durchaus realistisch dafür gesprochen haben, dass ich demnächst mit Armut heftig konfrontiert sein würde. Ich habe in dieser Zeit die Klopapierblätter gezählt, die ich verbraucht habe. Und mir ausgerechnet, wie ich das und jenes einsparen könnte. Also das, vielleicht bist du da gerade. Das ist nicht, was Gott will. Wenn du auf dem Klo bist, entschuldige das Eindringen in deine Privatsphäre jetzt gerade, dann sollst du den Herrn dafür preisen, dass es dir gut geht. Dass du ein schönes Haus, eine tolle Wohnung hast mit einem Bad innen drin, kein Plumpsklo draußen oder was auch immer, aber du solltest nicht deine Klopapierblätter zählen müssen, weil du Angst hast, dass das Geld nicht reicht und was morgen wohl sein könnte. Das ist nicht, was Gott will. Du hättest an der Stelle Amen sagen können, aber ist in Ordnung. Okay, letzte Vorbemerkung. Schnall dich an, vielleicht magst du sie nicht. Der Zehnte gehört immer noch Gott. Hat sich nichts dran geändert. Ich erlebe Christen manchmal, die nach Gründen suchen, drum herum zu kommen. Eine beliebte Methode ist, Menschen zu diskreditieren, die einem die Wahrheit sagen. So, ich sag's dir gerade jetzt. Und mir ist es persönlich in Anführungszeichen egal, ob du deinen Zehnten gibst oder nicht. Es macht für mein Leben keinen Unterschied. Es hat es vor 20 Jahren nicht gemacht, es wird es auch heute und wird es auch in den nächsten 10 Jahren nicht machen. Aber für dich macht es einen Unterschied. Ich habe miterlebt, wie Menschen hineingekommen sind ins Geben, vom Zehnten hinausgeflogen. Ich bin da auch gar nicht drauf aus, das zu wissen. Ich krieg's zwangsläufig teils einfach mit. Aber das macht für mich keinen Unterschied. Ich habe erlebt, wie Gott diese Gemeinde trägt, wie er uns persönlich trägt in meinem alten Beruf, in meinem jetzigen Beruf. Gott war immer treu und ich habe oft gestaunt. Und nicht immer habe ich geglaubt, was passiert ist, sondern war auch in Angst und Sorge. Und habe gedacht, was wird morgen sein? Aber Gott war immer treu. Und Gott hat so viel Gutes getan in dem Bereich. Ich erlebe Menschen, die, wenn es um das Thema Zehnten geht, ihre Umstände auf den Thron setzen, anstatt Gottes Wort. Ich habe wenig Geld. Okay, dann gib von dem Wenigen. Fang im Glauben an. Aber zuerst lies deine Bibel. Lies deine Bibel zu dem Thema. Nimm dir das Handout. Ich habe ein Handout mitgebracht. Und guck dir die Bibelstellen an. Und dann frag dich selbst, bist du schlauer als Gott oder könnte es sein, dass Gott schlauer ist als du? Wenn Gott schlauer ist als du und er gesagt hat, mir gehören 10% von dem, was du einnimmst und ich werde den Fresser bedrohen. Vielleicht hat Gott ja recht, vielleicht hat die Bibel recht. Du kannst 100% haben mit dem Fluch und 90 ohne ihn. Habe ich aus einer anderen Predigt geklaut, hat mir gefallen. 90% ohne den Fluch sind mir lieber. Entscheide selbst, wie du es halten willst. Manchmal haben wir Schwierigkeiten mit dem Geld. Das ist auch nur eine Randbemerkung und bitte verstehe das nicht als Vorwurf, wenn du gerade Kummer hast in der Zeit. Das ist wie wenn ich dem chronisch Kranken vorwerfe, er glaubt zu wenig. Das steht mir nicht zu. Aber es gibt Faktoren, die Gesundheit oder auch das finanzielle Wohlergehen beeinflussen, die nichts mit Gott zu tun haben oder mit Glauben zu tun haben, sondern mit ganz praktischen Sachen, wie guter Verwalterschaft, dass man einen Finanzplan macht, dass man Dinge aufschreibt, dass man Dinge kontrolliert, dass man checkt, dass man Budgets hat privat, dass man einfach guckt, was läuft. So, Ende der Vorbemerkung. Bereit für die 10 Gründe, die ich dir liefern möchte, warum Gott will, dass du reich bist? Sehr gut. Super. Erstes Argument. Gott will das, weil der Reiche herrscht über den Armen. Der Reiche herrscht über den Armen. Sprüche 22,7. Da steht das. Der Reiche herrscht über den Armen und der Sklave ist der Schuldner seinem Gläubiger. Geld verleihen ist besser als einen Kredit aufnehmen. Ist auch nicht immer dran. So, das Gefährliche bei uns Christen ist ja, dass wir oft so notorientiert geben und dass, wenn du jedem Geld gibst, der dir vielleicht in der Gemeinde über den Weg läuft und dich danach fragt, könnte das schlimm für dich und deine Familie ausgehen. Das ist auch nicht der Punkt. Ihr versteht mich recht. Aber das ist, was Gott für dich hat. Da kommen wir gleich noch zu einer Bibelstelle, die das sagt. Dass du eigentlich dazu berufen bist, jemand zu sein, der mehr hat, als er braucht und der in der Lage ist, jemanden in Not einen Kredit zu geben. Die Bibel sagt viel über das Verhältnis von Reichen und Armen. Reichtum macht viele Freunde, der Arme aber wird von seinem Freund verlassen. Vielleicht hast du das erlebt. Gott weiß, dass es das gibt. Und Gott hat das gesehen. Und Gott hat dich nicht verlassen, als du diesen wirtschaftlichen Abstieg gemacht hast, als das Loch kam. Oder andersrum, viele umschmeicheln den Edlen und jeder ist der beste Freund des freigebigen Mannes. Wenn da ein Großzügiger ist, dann gibt es auch unter Christen, dann sucht man gern die Nähe und hat vielleicht doch die Hoffnung, wenn das Auto mal kaputt geht, könnte ja sein, dass der mir aus der Patsche hilft, der Kerl. Prediger 9, da gibt es eine Begebenheit, die uns geschildert wird, oder vielleicht ist es ein Gleichnis, kannst du dir gar nicht genau sagen. Es war eine kleine Stadt, steht da, Prediger 9, 14, und wenig Männer waren darin. Gegen die kam ein großer König, umzingelte sie und baute große Belagerungswerke gegen sie. Aber es fand sich darin ein armer, weiser Mann, der die Stadt durch seine Weisheit hätte retten können, aber kein Mensch dachte an diesen armen Mann. Da sagte ich mir, Weisheit ist besser als Stärke, aber die Weisheit des Armen wird verachtet und seine Worte werden nicht gehört. Es ist so, Geld schenkt Einfluss. Die Leute gucken auf den, der gut dasteht im Leben und hören sich eher an, was er zu sagen hat, als der obdachlos unter der Brücke schläft vielleicht. Aber möglicherweise hat Gott ihm ein Wort der Weisheit gegeben und wir verachten es, weil wir den Menschen in seinen Umständen sehen und denken, was will der mir schon sagen? Das ist eine der großen Lektionen in meinem Leben, bei dir vielleicht auch, dass Gott mir all meine Vorurteile wie eine Zwiebel abschält gegen X und Y, gegen Prediger sowieso und Prediger sowieso, wo ich denke, was kannst du mir sagen, weil du nicht in mein Schema passt und ich lerne. Ich lerne von dem ungläubigen Fernsehtechniker, ist mir passiert, der saß bei mir zu Hause, sagt einen Satz und ich wusste genau, das ist ein Satz von Gott für mich. Hast du sowas schon mal erlebt? Oder eine ungläubige Freundin, ein Arbeitskollege, der gar kein Christ ist und da kommt was und da ist Weisheit verfügbar, aber du könntest ihn verachten, weil der hat ja den Herrn nicht, was kann der schon wissen. Aber der Herr gebraucht die, wo du keinen Bock hast, drauf zu hören. Und die Weisheit fragt nicht, wer das sagt, sondern was kommt da? Gott, ist das von dir? Kann ich hier was lernen? Als Christ solltest du nicht klein, unbedeutend, schwach und eine Randfigur sein in diesem Leben. Als Christ sollte, das ist meine Meinung und ich verstehe die Bibel so, sollte es erkennbar sein, dass der, der mit dir ist, gut ist. Dass er es gut mit dir meint und dass er dich auch versorgt. Ich möchte dich ermutigen, keine Angst zu haben vor Neid oder Missgunst, vor Unterstellungen und Vorurteilen. Menschen, deren Herzen schmutzig sind, werden immer Gründe dafür finden. Joel Osteen hat eine der größten, vielleicht die größte Gemeinde in Amerika, ich weiß die Statistiken aktuell gerade nicht, der kriegt kein Gehalt von seiner Gemeinde, weil seine Bücher sich verkaufen wie Slottchen. Und für den ist ausgesorgt. Aber der arbeitet als Pastor, der dient, der schreibt, glaube ich, 25 Stunden jede Woche. Da muss ich dann auf Neid achten. Der hat 25 Stunden jede Woche Zeit, um seine Predigt vorzubereiten. Da muss ja was Gutes bei rauskommen, oder? Wenn du so lange studierst und krebst und beten kannst. Aber er hat so viele Neider und Missgunst. Und natürlich findest du im Internet die bösen Artikel auch über ihn. Dabei hat er eigentlich eine reine Weste. Er kriegt nicht mal ein Gehalt. Und wenn die Bücher sich verkaufen, was willst du ihm vorwerfen? Wenn Leute gesegnet werden und sie kaufen es und es werden Bestseller, was soll's? Also Leute werden immer Gründe finden. Menschenfurcht bringt dich auch im Bereich Geld nicht weiter. Es bringt dich unter eine Knute, es bringt dich unter eine Gefangenschaft und das ist nicht, was Gott will für dich. Es gibt Leute, das passt, also eigentlich müsste man 5 Predigten zum Thema halten, aber es gibt halt nur eine heute. Es gibt Leute, für die hat Gott noch was Besonderes. Das sind die, die die Gabe des Mitteilens, so heißt es in der Schrift, haben, die Gabe des besonderen Gebens. Das sind die, ich sag mal in Anführungszeichen, Geldmaschinen, wo ganz besonders viel Geld zufließt und die ganz besonders viel geben. Das ist eine besondere Gabe, die auch im Leib vorhanden ist und die die Bibel uns beschreibt. Gott will, dass du gut dastehst im Leben. In seinem Wort beschreibt er finanzielles Wohlergehen als was? Als Fluch, als Makel, als Schande? Als offensichtlicher Beweis dafür, dass du ein Charakterschwein bist? Ja? Denken wir nicht oft so? Bist du nicht schon mal diesem frommen Denken aufgesessen oder begegnet? Okay, gut, ich schon. Gott will, dass du gut dastehst. Er bezeichnet finanzielles Wohlergehen als Segen und Armut als Fluch. Ja, ich weiß, Paulus sagt, ich komme mit beidem klar. Und das ist super, wenn wir diese Herzenshaltung haben. Auch der treueste Christ wird vielleicht mal krank oder hat mal eine wirtschaftliche Herausforderung. Bad things happen to good people, das passiert auch. Blöde Sachen passieren auch den guten Leuten. Aber was machst du dann? Veränderst du deine Theologie? Oder sagst du, Gott hat was Besseres für mich? Armut und Schande, sagt das Buch der Sprüche, treffen den, der Zurechtweisung verschmäht. Wer aber Zurechtweisung beachtet, kommt zu Ehren. Das Interessante ist, die Bibel, wenn sie von Ehren spricht, spricht sie und impliziert sie oft auch Geld. Als die Debatte mit den Pharisäern, es steht jetzt auch nicht in meinem Skript, ihren Beitrag zur Rente, damals haben die ja die Eltern selber versorgt, nicht über den Umweg der Rentenversicherung, sondern die haben den Unterhalt, die Kinder für die Eltern selber besorgt. Dann gab es welche, die waren super fromm und die haben gesagt, wir geben das nicht den Eltern, wir geben es in den Tempel. Was sie aber eigentlich gemacht haben, sie haben es für sich behalten. Kennt ihr diese Bibelstelle, diese Debatte? Und da ist der Begriff die Eltern eher ein Punkt. Das heißt, es hat was mit Geld zu tun, wenn ich jemanden ehre? Kann das implizieren? Komische Sache. Okay. Gedanke am Rande. 5. Mose 28. Wenn du das noch nie gelesen hast und du mir erlaubst, dir eine Hausaufgabe zu schenken, dann nimm doch das mit nach Hause, dass du heute Nachmittag 5. Mose 28 liest. Kannst weiterlesen. Jedenfalls steht da im ersten Abschnitt das, was passiert, wenn du auf Gott hörst, nämlich dass du gesegnet wirst und dazu gehört reiche Ernten, zahlreiche Jungtiere, riesige Herden, super Ernte, Backtröge, die überquellen, Früchte, also Erdbeeren ohne Ende, was auch immer. Gott bezeichnet Wohlergehen und Überfluss als Segen. So widersprichst du Gottes Wort, wenn du das Gegenteil tust. Du widersprichst Gottes Wort, wenn du das Gegenteil tust. Du magst, wenn du dein Denken hier änderst und vielleicht sogar Durchbrüche erlebst in Finanzen, die Solidarität von anderen Menschen verlieren. Das wird wahrscheinlich passieren. Es gibt Leute, die sind heute dein Freund und morgen sind sie neidisch auf dich, weil du einen Durchbruch erlebt hast. Weil es dir eben nicht mehr scheiße geht, wie es dir gestern ging. Die Bibel sagt, ein Freund liebt, wenn ihm deine Umstände passen. Wenn er mit dir einer Meinung ist, ein Freund liebt wann? Er liebt alle Zeit. Ein echter Freund hat Spaß wie ein Aff oder wie die Melanie immer so schön sagt, ich glaube mal, dass der geht ab wie ein Zäpfchen. Wenn du, keine Ahnung, die Beförderung bekommst, die neue Arbeitsstelle, den neuen Geschäftspartner, den Auftrag, den hältst du auf dem Stuhl, wenn du den anrufst, dann sagt der, wie cool ist das denn? Ich freue mich so für dich. Amen. Menschen, die böse von dir denken, wenn du was für Gott bewegst, ich verrate dir ein Geheimnis. Alle, die gottesfürchtig leben wollen, werden Verfolgung erleiden. Du wirst sie erleiden von den Frommen und von den Heiden. Oh, es hat sich gereimt. Du wirst sie erleiden von den Frommen und von den Heiden. Willkommen im Club. Aber was willst du? Dich ängstlich in der Höhle verkriechen? Es versuchen, jedem recht zu machen? Da kriegst du eine krumme Wirbelsäule bei. Und es klappt nicht. Habe ich auch schon ausprobiert. Ich habe es probiert. Es klappt nicht. Komm drüber weg. Gut, wir haben noch 9 Gründe. Ich muss ein bisschen Gas geben. Das mache ich dann jetzt auch. 2. Grund, um dem Evangelium eine starke Stimme zu geben. Ich weiß, es gibt verschiedene Konzepte im Leib Christi, auch für Gemeinde. Es gibt das Hausgemeindekonzept oder alles muss klein sein und die kleinen Gemeinden sind die feinen. Ich fände groß cool. Ich habe einen Mann geheiratet, der 28 cm größer ist als ich. Ich habe einen Hund. Ich bin definitiv schwerer als er, aber das ist schon ein ganz schöner Brocken. Wir fahren zusammen ein Auto, das ist auch groß. Und sollten wir irgendwann wieder mal in die Zwei-Auto-Ära einsteigen in der Zukunft, ich will gar kein ganz kleines Auto mehr, so das typische Frauending. Dann lieber teile ich mir den weiter noch. Oder ich finde groß cool. Ich mag groß. Finde ich klasse. Ich komme auch mit klein zurecht. Mein erstes Auto war so, sah aus wie ein Briefkasten, sagt mein Vater. Gelb, viereckig, klein. So, du kannst für alles dankbar sein. Und ich glaube, Gott findet auch groß cool. Ich glaube, dass es einer Gesellschaft und einer Stadt in Deutschland mehr sagt, wenn 100 Leute jeden Sonntag in eine Kirche laufen, als 10 in ein Haus. Oder 1000 Leute in eine Gemeinde im Industriegebiet der Limburger Stadt laufen, als heute 100. Ich finde groß cool und ich glaube, dass es Gott ehrt. Was sagt das Wort? Das Wort sagt in Sprüche 14,28, viel Volk ist die Ehre des Königs. Es gibt Einfluss. Und ich wünsche mir für uns und für den Herrn diesen Einfluss. Nicht wegen mir. Ich könnte auch in die letzte Reihe rutschen oder wieder aufs Amt gehen oder keine Ahnung. Gott möge mein Herz bewahren oder unsere Herzen bewahren. Ich bin nicht hungrig nach meinem Gesicht überall oder versteht mich nicht falsch. Aber ich finde groß cool und ich glaube, Größe ehrt auch Gott. Dass etwas zu sehen ist. Dass es mehr von den Spinnern gibt als nur 3. Versteht ihr? Also das ist meine Meinung. Eine starke Stimme geben dem Evangelium. Ressourcen schaffen Möglichkeiten. Wenn Ideen kommen in der Gemeinde, Anträge kommen auf, können wir das kaufen, können wir das verändern. Es ist cool, wenn es dem Konzept und der Vision entspricht, zu sagen, ja mach doch, super, Geld ist da, ist kein Problem. Das ist großartig. Ich finde das großartig, dass wir da nicht geizen müssen, sondern Gott ehren können, auch durch Qualität in Ausstattung oder in Veränderung. Wie viel mehr Gastfreundschaft, gucken wir von der Gemeinde weg ins individuelle Leben, könntest du leben? Wen wolltest du alles schon einladen zum Essen, zum Grillen, zum weiß ich nicht, aber du denkst, boah, mehr als eine im Monat, oder das ist schon viel, geht gerade nicht, Haushaltsgeld und so weiter. Wie cool ist das? Was kannst du machen? Wie kannst du Menschen lieben, auch durch Gastfreundschaft oder indem du ihnen was zusteckst? Wenn Geld nicht das kurze Brett ist. Es mag verschiedene Berufungen geben im Leib Christi, aber ich wiederhole das, weil es hier gerade steht. Es spricht eine deutliche Sprache, finde ich, wenn es auch große, starke Gemeinden gibt, wenn Raum eingenommen wird. Wenn in Limburg mehr Quadratmeter für Gemeinden in Besitz genommen sind, als für Bordelle und Spielbanken. Das würde ich cool finden. Ich meine, ich habe die Zahlen nicht, ich habe die Bordelle nicht vermessen, aber das ist ein Gedanke, der gefällt mir. Dass da ganz praktisch Raum eingenommen wird. Und dafür brauchst du was? Geld. Drittes Argument. Warum will Gott, dass du reich bist? Gott will, dass du reich bist, damit der Segen Abrahams Ehre bekommt. Die Bibel sagt, Abraham soll doch zu einer großen und mächtigen. Wenn Macht korrumpiert und je mehr Macht, desto korrupter ist Jesus der Korrupteste überhaupt. Richtig? Weil er hat gesagt, mir ist gegeben alle Macht. Boah, ihr seid still. Wir werden vielleicht mehr als Türen gebraucht zu Gott, als Fußmatten. Macht und Einfluss zu haben, ist nicht grundsätzlich böse. Ich kann sie benutzen zum Guten und ich kann sie benutzen zur Sünde und zur Selbstsucht. Es gibt zwei konträr gegenüberstehende Eigenschaften, Großzügigkeit und Selbstsucht. Wie ist Gott? Kann man sich leicht merken, fängt auch mit G an. Gott ist großzügig. In Jesus hat er das bewiesen. Und der Satan ist, fängt auch mit S an, selbstsüchtig. Er klaut, er bereichert sich selbst, er stiehlt, er gönnt anderen nichts. Die Bibel sagt weiter über Abraham. Abraham war alt, hochbetagt und der Herr hatte Abraham in manchen Bereichen, an denen die Leute keinen Anstoß nahmen, gesegnet. Er hat ihn in allem gesegnet. Als Isaak, Abrahams Sohn der Verheißung, seinen Sohn, nämlich den Jakob, segnet, sagt er, er gebe dir den Segen Abrahams, dir und deiner Nachkommenschaft mit dir, damit du das Land deiner Fremdlingschaft, das Gott dem Abraham gegeben hat, in Besitz nimmst. Und in Galater 3, Vers 9 sagt die Bibel dir, folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Vierter Grund, warum Gott will, dass du reich bist, wegen des Todes Jesu Christi. Die Bibel sagt in 2. Korinther 8, Vers 9, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, reich blieb, damit ihr weiterhin arm sein könnt. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er vorher reich war, reich blieb und immer reich sein wird und ihr die armen Würstchen ihn weiterhin anbeten könnt. Wir sollen ihn anbeten, aber was sagt die Bibel? Er wurde arm, damit du was sein kannst? Reich. Ah, da geht es doch um geistlichen Segen, oder? Dass ich immer dankbar bin, wenn mein Geschäftspartner mich beschissen hat und ich vor der Insolvenz stehe. Ja, sei dankbar. Amen. Sei dankbar und bete den Herrn an. Aber ist das Gottes Wille für dich? Sollst du dich da reinfügen? Was will Gott? Gott will, dass du reich bist. Dieser Bibelvers steht im Zusammenhang mit einer Spendensammlung, die am Laufen war. Und Paulus berichtet davon. In diesem Zusammenhang ist der Vers 9 geschrieben. Paulus vergleicht den Reichtum Jesu, den dieser im Himmel besaß, mit dem, was er auf der Erde hatte. Und, das habe ich bei Manfred Roth gefunden in seinen Anmerkungen zum Neuen Testament, und er stellt fest, dass er im Verhältnis gesehen bettelarm wurde, ptocheo, bettelarm werden. Wie ist dieses Bild zu verstehen? Bezieht sich das Reichwerden, griechisch pluteo, Reichwerden, der Gläubigen nur auf geistliche Güter? Der Kontext impliziert, dass der Vergleich von Paulus nicht nur im geistlichen Sinn zu verstehen ist, denn sonst würde er die Korinther dazu auffordern, Geldmittel zu geben, während er sie mit geistlichen Gütern vertröstet. Eine solche Rhetorik wäre heuchlerisch und entspräche nicht der Ethik von Paulus. Auch an anderen Stellen weist er deutlich darauf hin, dass durch die Beteiligung der Gläubigen an den Bedürfnissen des Dienstes ein greifbarer irdischer Segen verfügbar gemacht wird. Rick Renner schreibt, dass das Wort Plusius Reich stets außergewöhnlichen, überfließenden Reichtum beschrieb. Wenn ein Teil des Fluches, von dem Christus dich und mich befreit hat, wenn eine Sache, die Christus auch für dich und mich erkauft hat, Wohlergehen ist, Reichtum, mehr haben, als ich brauche, Überfluss, wie töricht und wie gemein wäre es eigentlich, ihn umsonst das erkaufen zu lassen und nicht in Anspruch zu nehmen. Also so sehe ich das. Fünfter Grund, es gibt Lohn für heiliges Leben. Wenn du gottgefällig lebst, kannst du es nicht verhindern, dass Segnungen zu dir kommen. 5. Mose 15, wenn ihr auf den Herrn, euren Gott, hört und alle seine Weisungen befolgt, die ich euch verkünde, wird es überhaupt keine Armen unter euch geben. Wenn wir beten, Gott, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, ist das Teil dessen. Wie viele Arme gibt es im Himmel? Wie viele Sozialämter gibt es im Himmel? Wie viele Schuldnerberater gibt es im Himmel? Wie viele Insolvenzverfahren werden da jedes Jahr abgeschlossen? Keine. Könnte es sein, dass dieser himmlische Zustand auch dein realer Zustand auf der Erde sein sollte vom Herrn her und dass es einen Weg gibt dahin, Schritte darauf zu in diesen Segen? Der Vers endet mit dem Satz, denn dann wird der Herr euch genug zum Leben schenken in dem Land, das er euch gibt. Ja, es gibt viele Bibelstellen. Also wenn du die Bibel liest und hast das Thema Finanzen im Hintergrund, hast du das Gefühl, ich ist alles voll davon. So, es gibt genug zum Nachstudieren. Glücklich der Mann, Psalm 1, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Das ist, was Gott für dich hat. Alles, was du tust, alles, was du anpackst, sollte dir gelingen. Danke für das Amen. Trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird Gott euch ab und zu ein Leckerchen hinschmeißen. Alles gibt er dir. Alles, was du zum Leben brauchst. Das ist dein Erbteil als Kind Gottes. Das ist, was Gott möchte für dich. Sprüche 22, Vers 4. Die Folge der Demut und der Furcht des Herrn ist Armut, Schande und Tod. Oh, immer diese Widersprecher. Preis sei Gott, du hast deine Bibel gelesen. Ich versuche es mal, die anderen, die sind auf mich eingegangen hier da drüben. Die sind zu schlau. Die Folge der Demut und der Furcht des Herrn sind miserable wirtschaftliche Zustände, soziale Ablehnung und ein Scheißleben. So, ich sollte mal wieder reingucken. Ich habe heute in der Lahnpost im Käseblättchen von uns, da war eine Andacht von einem Pfarrer, der hat doch wirklich geschrieben, nimm deine Bibel in die Hand. Ich habe den Namen nicht gekannt, habe mich gefreut. Wie cool. Nicht irgendwie politisch und gib was in die Diakonie. Das ist alles, kann alles nett sein, aber lies deine Bibel, hat der Mann geschrieben. Und in der Bibel steht natürlich die Folge der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Wenn der Reichtum eins vom Paket ist, dann will Gott das wohl. Und er lohnt die, die heilig leben. Saat und Ernte ist der nächste Grund. Ich will nicht zu tief auf Saat und Ernte eingehen, aber es funktioniert hier genauso wie in anderen Lebensbereichen. Was du säst, das wirst du ernten. Und das gilt auch für den finanziellen Bereich. Die Bibel kennt drei Ebenen des Gebens. Will einer mal raten? Beteilige euch mal kurz und trinke einen Schluck Wasser. Wie könnten die lauten, die drei Ebenen des Gebens? Okay, keiner traut sich. Ja, so ungefähr. Die unterste Ebene ist der Zehnte. Die zweite Ebene ist das Opfergeben. Und das dritte sind außergewöhnliche extreme Opfer. Kurzer Ausflug zum Zehnten. Ja, ich erspare es euch nicht. Und Maleachi 3 steht auch drin. Also kommt drüber weg. Es steht auch in deiner Bibel. Versöhn dich mit der Bibelstelle und frag doch mal den Herrn, warum du dich immer aufregst, wenn die kommt. Der Zehnte, es gab ihn lange vor dem Gesetz. Abraham hat ihn Melchisedek gegeben. Melchisedek, dieser mysteriöse Hohepriester, war ein Bild für Christus. Einige Bibelausleger sagen auch, er war Christus vor seiner Fleischwerdung, wie auch immer. Die Bibel sagt in Maleachi 3, Gott sagt, darf ein Mensch Gott betrügen? Ihr habt mich betrogen. Und dann fragt ihr noch, womit sollen wir dich betrogen haben? Mit dem Zehnten und den Abgaben. Ihr seid verflucht, denn das ganze Volk hat mich betrogen. Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Euretwegen werde ich den Fresser bedrohen, damit er euch nicht mehr um eure Ernte bringt und damit der Weinstock auf dem Feld wieder Früchte trägt, spricht der allmächtige Herr. Dann werden euch alle Völker nicht beneiden, sondern beglückwünschen, das sagt die Bibel. Dann werden euch alle Völker beglückwünschen, denn euer Land wird ein Land sein, das Gott gefällt, spricht der allmächtige Herr. Ich habe den Zehnten geben nicht aus der Bibel gelernt. Ich habe ihn durch Vorbild gelernt. Mein damaliger Freund, der hieß Bernd, war bei der Bundeswehr Soldat und er hat 10% seines Solds erst nach Karlsruhe gespendet und dann in das, was irgendwann mal unsere Gemeinde wurde. Er war lange der Einzige und hat die 150 Mark treu gegeben. Da ich durch ihn und meine Schwiegermama oder spätere Schwiegermami zum Glauben gekommen bin, habe ich vieles auch erstmal nachgemacht. Ich hatte damals noch nicht so viel zu geben. Und als ich meine Ausbildung im öffentlichen Dienst angefangen habe, dann war die Entscheidung plötzlich viel schwerer. Also vom Taschengeld Zehnten geben war irgendwie leichter als von einer doch recht netten vierstelligen D-Mark-Summe damals im gehobenen nicht-technischen Verwaltungsdienst. Alle Beamten seien gegrüßt. Und dann kam der Zeitpunkt, als 1995 ich meine Prüfung abgeschlossen habe und ich dann angestellt wurde, also regulär, Ausbildung vorbei, dann war das mehr als doppelt so viel, was ich verdient habe. Und ich sage dir ganz ehrlich, es hat wehgetan. Der Gedanke an das, was ich dann monatlich gegeben habe, es hat erstmal geschmerzt. Darf ich mit euch so aufrichtig sein? Ich bin auch nicht der Held, ich war auch schon geizig und ich war auch Gott schon bockig ungehorsam gegenüber, wenn er gesagt hat, gib. Das Doofe ist, ich habe einen großzügigen Mann, der gerne auf Gott hört und manchmal bist du dann mit dem unterwegs und dann sagt er, ich habe da was auf dem Herzen, Schatz. Ja, ich weiß, es gab so Schlüsselmomente, dieser osteuropäische Pastor, den wir irgendwo getroffen haben, und der hat dann, damals waren es auch noch D-Mark, die 500 Mark, die wir eigentlich auch nicht hatten. Oder, also das ist ein total cooles Training zu geben. Und der Zehnte ist, so verstehe ich die Schrift, die unterste Ebene, das ist der Einstieg. Ihr habt alle gesungen oder viele von euch haben gesungen, ich bin entschieden, Jesus zu folgen, niemals zurück. Oh, das singt sich so schön, wenn es dich gerade nichts kostet, du keinen Bauchweh hast, deine Ehe in Ordnung sind, die Kinder auf der Reihe und der Braten zu Hause auf dich wartet. Ich bin entschieden. Aber wenn es dich wirklich was kostet, wenn Jesus dir sagen würde, entgegen aller Argumente und auch aller Bücher, es gibt sogar Bücher dagegen, gegen den Zehnten. Das ist total toll. Leg alle Bücher weg, lies deine Bibel und schalt deinen Verstand ein. Und sag mir dann, welches Ergebnis du hast. Wenn Jesus Christus dir im Neuen Testament sagen würde, du sollst deinen Zehnten geben, würdest du ihn geben? Oder vielleicht tust du das schon. Musst du nicht laut beantworten. Würdest du das tun? Wie oft muss Jesus dir was sagen? Ich habe 3 Kinder. Morgen wird die Älteste 20. Das heißt, ich habe also ungefähr 20 Jahre Erfahrung und die armen Kinder Erfahrung mit mir, wie das so ist, wenn man da erzieht oder versucht zu erziehen. Und ich kenne den Unterschied zwischen bring den Müll raus einmal und zwischen bring den Müll raus 50 Mal. Oder hast du übrigens schon, also da warte ich halt, vielleicht habe ich ja auch, vielleicht könnt ihr mir noch Tipps geben, dass die von alleine drauf kommen. Also manchmal passiert das, dass sie ihre Jobs machen, so im Haushalt. Also ich bin bestimmt noch, vielleicht bin ich zu weich geworden, bin jetzt älter und man wird, ja, und ach, dann bringe ich es halt selber oder, ja, ist inkonsequent, ich weiß. Manchmal bin ich inkonsequent, ich arbeite an mir und ich habe tolle Feedbackgeber zu Hause. Aber ich kenne den Unterschied zwischen Gehorsam und Gehorsam. Und eigentlich ist es ungehorsam, wenn nach der ersten Aufforderung nichts passiert. Ist das wahr oder ist das wahr? Es ist wahr. Und wie oft muss dir Jesus etwas sagen, bis du es tust? Und wenn es einen Satz gibt und einen ganz langen Abschnitt im Hebräerbrief, auf den ich jetzt aus Zeitgründen gar nicht mehr eingehen kann, würde dir das reichen? Mir reicht das. Wenn Jesus zu mir sagt, Iris, gib deinen Zehnten, es ist nicht das Wichtigste, es ist die unterste Ebene, es gibt wichtigere Dinge, Liebe, Barmherzigkeit und so weiter. Matthäus 23, für die mit einem schlechten Gedächtnis hat das sogar so eingerichtet, dass du noch Kapitel und Vers die gleiche Zahl hast. Also das kannst du dir merken oder auf dem Handout nachlesen. Ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, euch wird es schlimm ergehen, sagt Jesus, ihr Heuchler. Da war er wieder gut drauf und hat ihn in Senkel gestellt. Sorgfältig achtet ihr darauf, auch noch vom geringsten Teil eures Einkommens den zehnten Teil abzugeben. Doch um die wahrhaft wichtigen Dinge des Gesetzes wie Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben kümmert ihr euch nicht. Ihr sollt den Zehnten geben, gewiss, aber ihr dürft die viel wichtigeren Dinge darüber nicht vernachlässigen. Da steht's. Ich habe etwas, und ich bin jetzt ganz transparent, habe ich geklaut, was jetzt kommt. Vom zukünftigen Pastor meiner Tochter. Ich habe euch ja schon erzählt, schaue mir jetzt ständig Gateway-Predigten an, um mich daran zu gewöhnen. Und ich denke, wie cool ist das denn? Was für tolle Predigten, die da online haben. Kannst du dir alle auch reinziehen? Die Bibel sagt uns ja in Malachi 3, wir können Gott testen, richtig? Hast du mitgehört eben? Der Pastor Morris sagt aber, es ist auch so, dass Gott dich testet. Ja, Gott versucht dich nicht zum Bösen, das stimmt. Der gibt dir keine Provokation, um dich zur Sünde zu verleiten. Aber er gibt dir Gelegenheiten, Prüfungen zu bestehen. Du kannst aber auch durchfallen. Und der Zehnte ist ein Test. Worum geht es beim Zehnten? Es geht eigentlich nicht wirklich um Geld. Ganz ehrlich, es geht nicht wirklich um Geld. Es geht um unser Herz. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Darum finde ich, wäre es eigentlich Sünde, in der Gemeinde nicht immer wieder mal, und ich finde, wir machen das gut, Opfer, aber nicht wirklich so oft, über Geld zu sprechen und zu sagen, hey, das ist ein toller Indikator dafür, wo stehe ich eigentlich? Das ist einfach so. Es geht um unser Herz. Mir ist das nicht so passiert. Ich war mehr so der Musterschüler und der Außenseiter in der Schule, aber Vielleicht bist du früher in der Schule gewesen und du kommst in die Klasse und die hängen alle über ihren Büchern und sagen, und bist du gut vorbereitet? Und du sagst, wie? Wofür? Na, der Test heute, der Test. Test? Was für ein Test? Scheiße, was für ein Test? Also wenn du es bis jetzt noch nicht gemerkt hast, du wirst getestet. Dein Charakter wird geprüft. Und es wird alles mitnotiert. Irgendwelche Engel schreiben Buch. Videoblogs oder keine Ahnung. Iris ist live. Account im Himmel. Herzlichen Glückwunsch. Oh mein Gott. Lasst uns schnell nach Hause fahren und Buße tun, damit der ganze Mist, der Gott löscht ja, delayed. Preis sei Gott für den Delayed-Knopf, für den Löschknopf, wenn du Buße getan hast. Wisst ihr, was der Pastor Morris gesagt hat? Das war total krass und ich habe erst gedacht, hat er recht oder hat er nicht recht? Ich lege es dir mal vor, da kannst du selber heute Mittag drüber nachdenken. Es scheint ein Muster zu geben. Ich rede jetzt nicht vom Bibelcode. Mit einer Zahl und dem Faktor oder der Tatsache, dass Gott seine Leute testet. Oder Leute testet. Die Zahl 10. Kannst ja mit einer elektronischen Bibel 10 als Wort geschrieben oder 10-mal. Und er hat eine Liste gemacht und ich habe die ein bisschen ergänzt. Gott gab dem Menschen wie viele Gebote, an die er sich halten kann? 10. Das Herz des Pharao wurde durch wie viele Plagen geprüft und offenbart? Das Volk Israel wurde 10-mal in der Wüste geprüft, 4. Mose 14, 22. Da steht das drin. Wie viele Tage wurde Daniel geprüft mit dem anderen Essen? 10. Ja, hier kommt schon, die richtige Antwort ist 10. Also macht mit. Nach wie vielen Tagen Unbußfertigkeit wurde Nabal von Gott getötet? Nach? 10. Wie viele Aussätzige wurden geheilt? Okay, jetzt ist die Antwort nicht 10. Wie viele kamen zurück und haben Gott gedankt? Einer. Okay, gut. 10%? Oh, Uwe! Yay! Ja. Die amerikanische Statistik sagt, dass 93% der amerikanischen Christen Diebe sind, dass sie Gott betrügen mit dem Zehnten. Also das habe ich auch aus der Predigt. Da sind wir dann auch bei 9:1 ungefähr. Wie viele Jungfrauen warteten auf den Bräutigam in dem Gleichnis? 10. Aber nur die, die vorbereitet waren und wachsam waren, wurden mitgenommen. In Lukas 19 wurden 10 Pfund an 10 Knechte verteilt und sie wurden bei des Herrn Wiederkunft beurteilt. In der Offenbarung 2, im Brief an die Gemeinde in Smyrna, wurden der Gemeinde 10 Tage Prüfung durch Bedrängnis angekündigt. 10-mal wurde Jakobs Lohn von Laban verändert. Und das ist noch nicht das Ende der Liste. Also ich finde das interessant. Ich finde das hochinteressant, dass die Herzenshaltung von uns Menschen für Gott so interessant ist, dass er da hinein testet und guckt. Die meisten von uns haben nicht ins Opfersäckchen gefasst, als es eben rund ging, richtig? Okay, also die anderen. Okay, richtig? Also ich hoffe das mal für dich. Würde das einer tun, würden wir das wie bezeichnen als Diebstahl, genau. Hat es auch schon gegeben. Seitdem haben wir einen Tresor, Preis sei Gott. Aber was ist mit dem Geld, das noch in deiner Tasche steckt, das du hättest geben sollen? Ist das dann kein Diebstahl? Ich meine, ich rede vom Zehnten und wenn Gott dir sagt, gib Summe X, von was anderem rede ich nicht. Ist es dann kein Diebstahl? Das, was hätte reingelegt werden sollen? Du hast nicht den Umweg gemacht, schlägst rein und klaust dann wieder raus. Wenn ich vom Klo wiederkomme, greife ich nochmal rein, hole die 20 Euro wieder zurück. Aber ganz ehrlich, vielleicht ist es für Gott dasselbe. Wenn der reiche Bräutigam verreist und sagt zum Beispiel zu 3 von seinen Freunden, versorgt meine Braut. Er schickt jedem seiner 3 Freunde aus seinem florierenden Geschäft monatlich 10.000 Euro und sagt, gebt meiner Verlobten jeweils 10%, also 1.000 pro Nase. Dann ruft er seine Süße an, telefoniert mit seiner zukünftigen Frau und fragt, wie es ihr geht. Klappt das auch mit dem Geld, kommst du klar? Dann sagt sie, Peter schickt jeden Monat pünktlich seine 1.000 Euro. Edgar schickt sogar monatlich 2.000. Boah, wie cool ist das denn? So wie Friedhelm Holthus uns das erzählt hat von sich. Aber das ist was Persönliches darüber hinaus. Ja, und was ist mit dem Fritz? Ach ja, komm, lass uns über was anderes reden. Wir müssen nicht über den Fritz reden. Was ist mit dem Fritz? Okay, na gut, ich sag's dir. Der Fritz hat im ersten Monat 700 geschickt, im zweiten 400, in dem dritten ist bisher noch nichts gekommen. Wem haben die 100% gehört, die der Bräutigam geschickt hat? Ganz ihm. Von wem kommt, was ich habe, was du hast? Wem hast du deine Arbeitsstelle, deine Einnahmenquellen zu verdanken? Könnte es sein, dass Jesus unser Geben persönlicher nimmt, als wir bisher gedacht haben? Wenn Finanzen dein Schmerzthema sind, dann möchte ich dir auch zurufen, komm jetzt nicht unter Verdammnis. Es ist nicht mein Ziel, dich mit Schuldgefühlen nach Hause zu schicken und dass du fix und fertig bist. Mein Ziel ist, wenn da was zu korrigieren ist in deinem Fall, wenn Gott zu dir redet, dass du Überführung erlebst, dass du merkst, bei mir ist es nicht richtig gut gelaufen. Ich habe Gott nicht wirklich vertraut in dem Bereich und ich habe nicht gegeben, was Gott von mir wollte. Wenn du so handelst, wie die Bibel es dir sagt, wer hat den meisten Nutzen davon? Ich nicht, aber du. Wenn ich so handle, wie die Bibel es sagt, habe ich den meisten Nutzen davon. Wir geben, um uns zu trainieren und nicht der Habgier anheimzufallen. Wir geben, um Gott zu ehren. Und wenn er sagt, die 10% sind mir, dann ist das so. Dann behandle ich das mit Respekt und rühre da nicht dran. Wir haben noch 3 Punkte. Weisheit führt zu Wohlstand. Jesaja 48. Da steht die gute Nachricht-Übersetzung, sagt das. Ich fasse zusammen, die ersten 2 Verse fasse ich zusammen. Wenn ihr auf Gott hört, passiert Folgendes. Euer Wohlstand würde anschwellen wie ein Strom. Er würde sich ausbreiten wie die Wogen des Meeres. Fühlt sich das gut an? Fühlt sich gut an, wenn du an deinen Kontostand denkst, oder? So, dann nimm doch Gott mal beim Wort. Jesaja 48, 18. Wie ein Strom anschwellen, ausbreiten wie die Wogen des Meeres. Keine gesalbte Person der ganzen Bibel hat es hier zu Armut gebracht, sondern es ist immer der Bericht, dass es ihnen gut geht. Wohlstand war das Ende. 8. Grund, Gott hat Spaß, wenn es dir gut geht. Gott macht es Freude, seinen Kindern gute Gaben zu geben. Wenn du Kinder hast und du hast die lieb und ihr habt gerade keinen Konflikt, mit dem du sie gerne auf den Mond schießen würdest, denkst du genauso. Oder ein Stück weit davon. Und Gott denkt noch viel mehr so. Als der Raffi den Schreibtisch haben wollte, beim Otto-Versand, wo die Oma die 10% kriegt, und es hat doch nicht gereicht. Da war es mir doch egal, dass ich die Backform, für die ich spare, von der Firma Y, die so diesen tollen Steinofeneffekt, und ihr wisst schon, dann gebe ich ihm doch lieber, da habe ich doch viel mehr Spaß, wenn der endlich seinen Schreibtisch hat. Ich meine, der Bub soll ja auch lernen, hat ja noch 3 Jahre Schule vor sich. Also das ist doch das Normalste der Welt, oder? Dann guckt er mich an und Mama und deine Form. Also ich mach dir mal keinen Stress, die kommt schon. Ich habe genug andere. Ich krieg mein Brot und mein Kuchen auch bisher ganz gut gebacken. Das ist einfach was ich kenne. Also versteht ihr, das ist doch Gott, der Überfluss hat. Wenn er sieht, dass du Spaß an was hast, meinst du, er will es dir vermiesen? Sei denn, es nimmt dein Herz gefangen, dann musst du vielleicht noch eine Runde warten. Wenn Gott dir einen Mantel in bunten Farben schenkt, dann damit du den anziehst und nicht damit du ihn in den Schrank hängst. Ich weiß, Josef ist damit schlecht gefahren. Dumm gelaufen. Wenn irgendwelche Karawanen im Anzug sind, geh mit dem Mantel einfach woanders hin. Aber zieh ihn an, weil dein Vater hat ihn dir gegeben und er freut sich, wenn du ihn trägst. Gott will, dass wir überfließend sind zu gutem Werk. Das ist das vorletzte Argument. Bibelstellen liest du bitte zu Hause nach, stehen alle auf deinem Handout. Und hast du gewusst, dass das griechische Wort für Güte, das Gott bezeichnet im Neuen Testament, zum einen Galater 5, die Frucht des Geistes, zum anderen, wo es Jesus beschreibt, 10,38, da geht es nicht nur um Krankenheilung, da steht, Jesus tat wohl. Und dieses Wort Wohltat, das griechische Wort Agathosyne, Güte, beschreibt jemanden, der gut zu anderen ist, im Sinne von großzügig, freimütig, Finanzen spendend. Sollte die Frucht des Geistes sogar auch noch was mit Geld zu tun haben? Oh Mann, ich dachte, wenigstens in dem Kapitel käme ich um die Nummer rum. Aber irgendwie steckt das, wir können die Dinge nicht auseinander dividieren. Genau, das ist noch nett. Der Teufel sollte Antidepressiva nehmen müssen, nicht du. Der Teufel sollte Herzprobleme haben, nicht du. Wenn er die Augen schließt, sollte er dich sehen und zittern. Und wenn er dein Geben beobachtet, sollte er vor Wut ausrasten. So. Letzter Punkt. Sei ein Dorn im Fleisch des Bösen. Das wird im Psalm 112 beschrieben. Da steht auch, dass deine Kinder der Hammer sein werden und die werden alles besitzen und sich ausbreiten und dein Konto wird gut drauf sein und du wirst eine Provokation sein
für die dunkle Seite der Macht. Alle Star Wars Fans, ja, also für die andere Seite. Du wirst eine Provokation sein. Als Salomo den Tempel gebaut hat, ich habe leider mir die Zeit nicht genommen, die Zahlen nochmal rauszusuchen, aber für eine andere Predigt hatte ich recherchiert, das war das teuerste Gebäude, das, also verhältnismäßig gesehen auf heutige Werte von Gold und all den Materialien, die da verarbeitet wurden, was jemals irgendein Mensch gebaut hat. Was für eine Provokation, oder? Was für eine Provokation, so viel Geld auszugeben. Was für eine Provokation, ein ganzes Jahresgehalt. Jetzt rechne mal kurz mal 12, was du im Monat einnimmst, oder dein Mann. Und stell dir vor, du gehst zu Douglas, kaufst das und schüttest mir das heute hier über die Füße. Wie viele Austritte hätten wir an dem Tag? Ich mag jetzt keine Prognosen. Aber das würde schon Feuer geben. Ich sag's dir, das würde definitiv Feuer geben. Bitte tu das nicht. Ich habe tolles Parfüm, billig, teuer. Petra, ne? Wir haben heute Morgen schon drüber gesprochen, über den Duft. Gott hat damit scheinbar kein Problem. Das heißt nicht, du sollst verschwenden, oder? Wir sollen gute Verwalter sein. Aber das Fromme, das dich klein halten will, tritt ihm doch heute Morgen mal in den Hintern und sag, Herr, wenn du willst, dass es mir gut geht, ich bin einverstanden. Ja? Lass uns doch zusammen vor Gott stehen und beten, bitte. Vater Gott, ich danke dir für meine geduldigen Geschwister, die mir so lange zugehört haben. Ich danke dir, dass du es echt gut mit uns meinst und dass wir aufräumen dürfen in unseren Herzen, in unseren Gedanken, da wo wir einfach verklemmt sind, wo wir ängstlich sind, wo wir Schuldgefühle hatten, wenn es uns gut ging oder wo wir dachten, das muss so sein, dass wir nie aufwärts steigen. Du willst, dass wir aufwärts steigen. Du willst, dass die Welt sieht, dass wir einen guten Vater haben, der uns heil macht und der uns was zusteckt in die Tasche, damit wir Überfluss haben, damit wir andere segnen können, damit wir ordentlich leben können. Nicht um unser Herz an Geld zu hängen, sondern um einfach uns keine Sorgen um den Lebensbereich machen zu müssen. Und Vater Gott, ich bete für jeden Einzelnen, für den Finanzen heute ein Schmerzthema sind. Ich bete um Heilung des Herzens und ich bete um glaubensvolle Durchbrüche. Ich bete für jede Familie, wo gerade das einfach ein Kummerthema ist. Ich bete, dass du ihre Herzen mit Freude füllst und mit Zuversicht und mit Strategien. Gott, du willst deinen Söhnen und Töchtern Strategien, Konzepte und Einsichten schenken. Und ich bete, Gott, dass du gerade jetzt redest. Frag doch mal den Heiligen Geist, was willst du mir heute sagen? Was willst du mir heute sagen, Gott? Wo soll ich aufräumen? Wo soll ich Buße tun? Wo soll ich mehr geben? Oder auch weniger. Es gibt auch Leute, die aus einem falschen Schuldgefühl zu viel geben. Das kann auch sein. Jemand hat mal gesagt, es gibt Saatgut und es gibt Getreide für Brot. Du musst das unterscheiden. Bei den 10% ist es eindeutig und bei allem anderen musst du mit Gott drüber sprechen. Herr, ich bete, dass dein Friede unsere Herzen erfüllt und deine Freude. Und dass wir uns nicht schämen, wenn es uns gut geht. Ich danke dir, dass du Erfolg für uns hast. Was du uns segnen möchtest. Halleluja, danke, Herr. Danke, danke, danke. Ich weiß, es ist schon spät, aber irgendwie würde ich gerne noch eine Segnungszeit dranhängen. Und ich darf einfach bitten, die Leute, die ministry-teammäßig von mir geschult sind, wenn du da bist, komm doch vor und bete für Menschen. Und wenn du ein Ding in Ordnung bringen möchtest und du möchtest es mit jemandem tun und noch ein Gebet haben, dann lass mit dir beten heute Morgen. Und wenn du da bist und du kennst Gott noch gar nicht, dann lade ich dich ein, Gott heute Morgen kennenzulernen. Jesus ist für dich gestorben am Kreuz und das schlimmste Problem sind nicht deine Schulden oder dein Kontostand. Das schlimmste Problem ist, dass du auf ewig getrennt bist von Gott, wenn du ohne Jesus diese Erde verlässt. Wenn du stirbst, ohne zu sagen, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und dass er die Rechnung für meine Schuld, für meine Sündenschuld bezahlt hat mit seinem Leben. Wenn du das noch nie gemacht hast, dann komm zu mir. Ich stelle mich kurz hier zum Kreuz und würde gerne mit dir beten, dass du Jesus Christus annimmst als deinen Herrn, weil das ist das Beste und die allerwichtigste Entscheidung, die du treffen kannst. Genau, wer kann beten helfen? Kommt einfach nach vorne. Lasst uns vielleicht noch ein Lied singen. Wenn das dein Thema nicht ist und wenn du glücklich und im Reinen bist an dem Punkt, dann preist doch den Herrn dafür
und ehre Gott gerade jetzt. Und wenn du einen neuen Job brauchst, wenn Finanzen dein Kummerthema sind, wenn du Buße tun willst, komm und wir beten. Und wenn du Gott kennenlernen willst, dann komm zu mir. Ich bete nur für Leute, die Gott kennenlernen wollen. Okay, keine Finanzgebete zu mir. Dankeschön.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten, Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.